das war noch nicht die richtige Anmoderation, die kommt jetzt. Jakob Kilian arbeitet an der Kölner Designschule über Brain Plasticity to haptically explore the depth of surrounding environments. Und in dem Vortrag heute geht es um tragbare Unterstützungen für Leute mit eingeschränkter Sehfähigkeit, wobei es darum geht, 3D-Eindrücke in haptische Eindrücke zu übersetzen. Vielen Dank für die Einführung. Das ist Ben. Ben trägt ein Gerät, das ihm seine Umgebung als Vibrationsmuster auf den Handrücken überträgt. Ben heißt nicht Ben in echt. Und Ben nimmt teil an einer empirischen Studie, wie gut man dieses Gerät tatsächlich nutzen kann, um einen Hindernisparcours zu bewältigen. Ben ist fast blind, aber so wie alle anderen Teilnehmer auch, trägt Ben hat verbundene Augen, um für alle Teilnehmer die gleichen Bedingungen herzustellen. Ben hat überhaupt gar keine Probleme, wie ihr sehen könnt, durch diesen Hinderniskurs durchzulaufen. Und wir konnten mit dieser Studie zeigen, dass Leute diese Eindrücke mit dem visuellen Cortex,
Hi, ich bin Jakob. Ich bin aus Köln. Es geht jetzt eigentlich gar nicht um mich. Aber es könnte vielleicht interessant sein für euch zu wissen, dass ich eigentlich gar keinen IT-Hintergrund habe. Ich bin kein Programmierer. Ich habe eigentlich Design studiert und ich arbeite auch in dem Feld. Also ziemlich oft bin ich dort der Nerd, weil ich mich halt für Technologie interessiere und die anderen nicht. Und hier könnte ich vielleicht auch der Nerd sein, je nachdem, wie man es ansieht, weil ich ein bisschen anderes Wissen habe und mich mehr beim Design sehe. Aber ich denke, wir können heute trotzdem Ideen austauschen. Ich suche ständig und ich liebe die Idee intertextueller und Forschung aus verschiedenen Bereichen und die zu kombinieren. Ich liebe es, Dinge zu machen und ich liebe es, Dinge zu reparieren. Und jetzt werde ich euch etwas vorstellen, was ich gemacht habe. Und alles hat angefangen mit diesem Bild. Das bin ich, etwa vor 5 Jahren, mit einem Prototypen. Am Ende sah das Projekt dann so aus. Und der Weg ist, worum es in diesem Talk gehen wird. Also dieser Handschuh, der den Raum aufspannt oder entfaltet. Also ein Wearable Device, das für sehr eingeschränkte Menschen Hilfe gibt. Und es gibt mehrere Teile. Als erstes werde ich den theoretischen Hintergrund vorstellen, dann den Handschuh selbst und dann gebe ich ein paar Hintergrundinformationen über die Studie, die ich gemacht habe und am Ende natürlich die Ergebnisse und wie es weitergeht. Also starten wir mal mit dem theoretischen Hintergrund. Und um das zu verstehen, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, müssen wir erstmal unterscheiden zwischen den zwei Konzepten, etwa der Wahrnehmung, Wahrnehmung Sensation und Wahrnehmung Perception. Wahrnehmung Sensation kann man mit den 5 Sinnen beschreiben, also mit den Rezeptoren, den biologischen Rezeptoren, zum Beispiel Ohr, den Augen, Sehen, Hören. Und dann gibt es natürlich noch mehr als diese klassischen 5, aber wir bleiben erstmal bei denen, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Und diese Rezeptoren, die nehmen jetzt physische Stimulationen auf aus der Welt um uns herum und sie informieren uns damit über verschiedene, oder sie nehmen diese Informationen auf in Abhängigkeit von bestimmten Eigenschaften, zum Beispiel Helligkeit oder chemischen Stoffen für den Geruch. Und sie übersetzen das dann in elektrische Signale. Und heutzutage sind wir ziemlich gut darin, diese Signale aufzuzeichnen und zu beobachten. Und das gibt uns sehr gute Informationen darüber, wie unser Nervensystem funktioniert, zumindest zu gewissem Grad. Man kann das auch so ein bisschen simulieren und ersetzen durch künstliche Signale, zum Beispiel im Cochlea-Implantat. Aber die Frage, also die philosophische Frage bleibt ja, wie werden aus diesen Signalen Ideen mit Sinn? Weil sie ja nur elektrische Signale sind erstmal. Also in anderen Worten, warum nehmen wir Blau als Blau wahr? Und warum nehmen wir eine Katze als Katze wahr? Oder eine Winkelkatze? Also das ist dann die Wahrnehmung Perception. Und das passiert im Gehirn. Und da wird die Information dann interpretiert und gibt uns ultimativ unsere bewusste Wahrnehmung der Welt. Und für sehr lange Zeit gab es diese Annahme, dass es ein sehr bestimmtes Areal im Gehirn gibt, und das ist jetzt natürlich stark vereinfacht, also dass für jeden Sinn ein eigener Ort im Gehirn ist. Und das ist unveränderlich verbunden. Also das Auge ist unveränderlich verbunden mit dem visuellen Kortex. Und das würde erklären, warum die Information im visuellen Kortex als Bild verstanden wird und wahrgenommen wird. Einfach, weil es dort ankommt. Und diese Hirnregion würde dann definieren, wie das interpretiert wird, was an Informationen dorthin geht. Wenn jetzt einer dieser Rezeptoren ausfällt, wenn man also zum Beispiel durch einen Unfall erblindet, dann hätte man natürlich keine visuelle Wahrnehmung mehr, weil keine Information mehr zum visuellen Kortex gelangen könnte. Es gibt ja keine Verbindung mehr zwischen irgendeinem Ort, der etwas sendet, und dem visuellen Kortex. Und diese traditionellen Theorien, wie wir es erstmal nennen werden, da gibt es ein paar Probleme mit Erklärungslücken. Und eine jüngere Beobachtung kann dadurch zum Beispiel nicht erklärt werden. Um das zu illustrieren, nehmen wir jetzt einfach mal diesen blauen Bereich im Gehirn, und das ist natürlich jetzt sehr, sehr vereinfacht, und wir tun einfach mal so, das ist unser Sprachzentrum. Wenn dieser Teil des Gehirns jetzt beschädigt wird, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, dann wissen wir, dass das Gehirn sich neu organisieren kann. Und auch ein Erwachsener kann noch in einem anderen Teil des Gehirns diese verlorenen Fähigkeiten wieder erlernen. Es kann natürlich nicht komplett wiederhergestellt werden, aber grundsätzlich ist es möglich. Also dieser blaue Punkt kann sich bewegen vom beschädigten Teil des Gehirns an einen anderen Ort. Und das nennen wir Neuroplastizität. Das ist die Fähigkeit des Nervensystems oder des Gehirns, sich an Änderungen in der Umgebung anzupassen, indem neuronale Verbindungen umorganisiert werden. Also jetzt gibt es moderne Ideen, wie das funktionieren kann. Und ich gehe hier natürlich wieder nicht in die Details, aber im Grunde heißt es, dass diese Wahrnehmungsinformation ins Gehirn geht, und das hat keine spezielle Qualität. Stattdessen, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, stattdessen kategorisiert unser Gehirn diese Information auf Änderungen in der körperlichen Tätigkeit hin. Also wenn ihr eure Augen bewegt, und dann wird ein Teil dieses Datenstroms ins Gehirn darauf untersucht, ob sich etwas ändert. Wenn sich Daten ändern in Bezug auf die Bewegung, die ihr gerade ausgeführt habt, dann muss das visuelle Information sein. Und deswegen wird dem eine visuelle Qualität zugeschrieben. Und deswegen kann man diese visuelle Qualität auch herausnehmen. Es kann jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen sein, aber um es zusammenzufassen, es braucht einen Körper und Bewegung, um wahrzunehmen. Das ist, warum diese Theorien meistens unter Aktivismus zusammengefasst werden und verkörpertes Bewusstsein. Also nochmal zu unserem Beispiel, das Auge funktioniert nicht mehr und kann nichts mehr wahrnehmen. Wir können nichts mehr sehen, weil keine Information mehr vom Auge kommt. Und jetzt kommt hier ein kleiner Tipp. Wir nehmen diese Information mit visueller Qualität und füttern das in den taktilen Sinn. Das Gehirn lernt jetzt, dass diese Information visuell ist, weil sie, die Information sich zusammen mit der Bewegung verändert. Man kann das jetzt nicht nur für alltägliche Tätigkeiten nutzen, sondern das Ganze wird eine visuelle Qualität kriegen. Das hat jetzt auch einen Namen und es gibt viel Forschung dahinter, aber es wird nicht so viel benutzt. Also Sensorersetzung, Sensory Substitution, das ist, wenn ein Sinn fehlt, dann ist das Gehirn in der Lage, die fehlende Information durch andere Informationen zu generieren quasi. So, jetzt sehen wir uns das noch ein letztes Mal an. Wir müssen eine Sache machen, damit das möglich ist, weil wir Bilder nicht spüren können, standardmäßig. Also brauchen wir ein Gerät, das übersetzt. Wir brauchen einen Weg, diese visuellen Informationen übersetzt für unseren visuellen Sinn. Also wir haben jetzt hier so ein Gerät und dieser Handschuh, der ist genau dieses übersetzende Gerät.
I built a sensory substitution device. The unfolding space glove is such a device. So in the next session I'm going to talk about the device itself.
Im nächsten Teil werden wir uns über genau diesen Handschuh unterhalten. Wie bin ich darauf gekommen? Wie habe ich ihn gebaut? Also.
In 2018 I started to do research.
In 2018 habe ich mit der Forschung angefangen über Navigationshilfesysteme, die Informationen von einer 3D-Kamera benutzen. Also diese sensorischen Ersatzsysteme haben bis dahin nur Standardkameras benutzt und das kam mir ein bisschen veraltet vor. Ich habe damit ein bisschen rumexperimentiert mit diesen verschiedenen Anwendungen, hauptsächlich für visuelle Informationen. Und habe ziemlich schnell angefangen mit einem Rapid Prototyping, also mit einem schnellen Prototyp-Prozess und bin ziemlich schnell dabei angekommen, dass die Rückseite der Hand dafür benutzt werden muss, um diese Informationen zu übersetzen. Was ihr hier seht, ist der frühe Prototyp, aber nach ein paar Tagen hatte ich den schon, aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der war noch sehr langsam und ein bisschen schwerfällig und insgesamt umständlich, aber es ging los. 2018, nur ein paar Wochen später, dieser funktionelle Prototyp war dann bereits schon das Ergebnis meiner Bachelor-Thesis. Derjenige trägt einen Rucksack, da ist noch ein Laptop drin, also man musste noch eine ganze Menge mit sich rumtragen, immer noch sehr groß, bisschen unpraktisch. Das Hauptproblem mit diesem frühen Prototyp war, es hatte eine sehr hohe Latenz. Das brauche ich niemandem hier im Publikum zu erklären, was Latenz ist. Aber in dem speziellen Fall hier ist es die Verzögerung zwischen Bewegung der Hand und die Veränderung im Feedback. Also genau diese Beziehung zwischen Bewegung und Feedback ist super wichtig und kann auf gar keinen Fall verzögert werden, sonst funktioniert das nicht. Ich habe weiterentwickelt. Hier seht ihr die geupdatete Version von 2019. Wir brauchten schon keinen Rucksack mehr. Alles ist in so einem Band, was man sich an den Arm klemmen kann, was man zum Beispiel auch zum Joggen verwendet. Es gab weiterhin viele Verbesserungen auf der Software-Seite. Es lässt sich natürlich schwierig zeigen mit einem Bild, aber die Software und Hardware ist wesentlich besser geworden. Ich brauchte nur noch ein einziges Kabel zwischen einem speziell 3D-gedruckten, zwischen der Computing-Unit, die immer noch am Oberarm angebracht war, und dann der Handschuh selber. Das hat es sehr viel einfacher gemacht, die Handhabung insgesamt, aber auch den Handschuh an- und auszuziehen. 2021, das ist jetzt schließlich der finale Prototyp. Ich konnte zum Glück einen Zuschuss erhalten für professionelle Anleitung und Hilfe und konnte davon auch Komponenten kaufen. Also vielen, vielen Dank an diesem Punkt, an alle, die mich unterstützt haben an diesem Punkt. während ihrer Arbeit, aber auch in ihrer Freizeit. Jetzt, in dem finalen Prototyp, sind alle Komponenten tatsächlich am Handschuh selber. Da ist das Carrier Board, der Computer selber, die Motoren, die gebraucht werden. Und das Einzige, was noch am Oberarm getragen wird, ist die Powerbank. Man braucht einfach nur das USB-C-Kabel einstecken und innerhalb von 10 Sekunden kann man loslegen. Der größte Unterschied zu den vorherigen Modellen ist auf jeden Fall die Performance. Die Latenz zwischen Input und Output ist jetzt weniger als 50 Millisekunden. Das ist nicht mehr wahrnehmbar im richtigen Leben. Und 90% von dieser Verbesserung ist aufgrund der Kameratechnik.
Und hier der IDC-Socket, das ist die Verbindung zwischen den Motoren und dem Prozessor. Dann gibt es die Time-of-Flight-Kamera. Das ist eine 3D-Kamera, die tatsächlich den Abstand bei jedem Pixel über die Flugdauer eines Lichtimpulses misst. Also ein Laserpuls wird ausgesandt und kommt zurück und diese Flugzeit wird gemessen und darüber wird der Abstand gemessen. Und ja, wir haben hier einen Raspberry Pi 4, der tatsächlich ziemlich heiß wird, deswegen haben wir auch einen Heatsink und einen Lüfter, um das Ganze zu kühlen. Und dann haben wir eine Platine, die custom von uns designt wurde. Und die nimmt jetzt dieses Compute Model auf, aber eben auch die Treiber, Chips für die Vibrationsmotoren. Und hier sieht man die Treiber-Chips auf dem Board, auf der Platine. Ich habe das hochprofessionell hergestellt, wie man sehen kann, hier rechts, mit der Hilfe von Freunden, die wissen, wie man das macht. Natürlich ist das gesamte Projekt Open Source, das könnt ihr euch vielleicht schon gedacht haben. Und das hier ist der Open Hardware Teil. Es gibt Bilder, Renderings und dann zwei Hardware Repositories. Es gibt natürlich die Keycard-Dateien. Dann, wie man den Handschuh aufbaut. Es sind natürlich sehr viele Schritte. Man muss natürlich erstmal die richtigen Textile aussuchen. Man muss überlegen, wie genau platziert man die Kabel, wie platziert man die ganzen Stecker und alles, dass nichts bricht, weil die Leute meistens nicht sehr gut aufpassen, wenn sie oder nicht sehr vorsichtig sind, wenn sie den Handschuh anziehen. Und diese ganzen Experimente, die sind hier auch dokumentiert. Das ist alles auf GitHub. Und wenn ihr diesen Handschuh nicht bauen wollt, ich habe auch sowas Ähnliches. Das wird wahrscheinlich dann ein guter Startpunkt sein. Okay, last but not least. Für mich war es eine Herausforderung, der Code. Der ist in C++ wegen der Library für die Kamera. Und also wäre das nicht kompliziert genug. Ich musste auch noch parallelisieren mit Multithreading und eine Cross-Compile-Umgebung, damit ich schneller iterieren kann. Wenn ihr kein Encoder seid, Iteration, also schnell iterieren zu können, ist der Schlüssel. Also hier ist das Repository mit der Dokumentation und der Source Code natürlich, die Libraries. Wahrscheinlich kann man das alles ein bisschen effizienter machen, aber mein Teil des Prozesses dauert nur 3 Millisekunden, also da gibt es nicht so viel zu gewinnen. Also zusammenfassend, der finale Prototyp ist ein räumlich-visuelles Gerät, um haptisch die sensorischen Daten zu ersetzen. Also es lässt dich fühlen, was du sonst sehen würdest. Es ist auch eine Hilfe für Navigation mit niedriger Komplexität und niedriger Startschwelle. Also es ist nur relativ simpel, mit jetzt drei Motoren zum Beispiel kann man nur sehen, da ist etwas, nicht, was ist es für ein Objekt, wie ist es geformt, aber man kann es dadurch sehr schnell lernen. Man könnte es zum Beispiel später komplexer machen, wenn man einmal die grundlegende Bedienung gelernt hat. Der finale Prototyp hat ein paar interessante Eigenschaften. Und einige davon konnten wir gut beweisen in der Studie. Wir haben eine 3D-Timer-Flight-Kamera statt einer Grayscale, also einer Schwarz-Weiß-Kamera, weil diese 3D-Bilder einfacher zur besser zur Verfügung stehen als Grayscale. Man möchte nämlich wissen, wo sind Objekte im Raum. Und wenn man jetzt eine einfache Schwarz-Weiß-Kamera nimmt, dann muss man das sehr kompliziert analysieren. Was ist grau, was ist weiß, was ist schwarz, was bedeutet das?
Which hasn't been there, of course, when they started to do sensory substitution studies. Now the second point is.
So der zweite Punkt ist, dass wir den Handrücken als Input und Output verwenden können. Also man kann dadurch sehr gut kombinieren, wie man die Hand bewegt und welche Daten man zurückbekommt. Man kann die Hand in sehr viel Freiheitsgraden bewegen. Und diese Verknüpfung von Bewegung und Daten, die man zurückbekommt, ist natürlich der Schlüssel für eine ordentliche Verknüpfung und ein ordentliches Umlernen. Man hat kontinuierliches Feedback mit niedriger Latenz und es ist relativ günstig, also hat niedrige Kosten. Ist natürlich jetzt, die nicht kritischen Technologien sind massenproduziert, es ist nichts Kompliziertes dabei. Die Komponenten wären jetzt etwa 500 Euro. Ich habe vor 5 Jahren gestartet mit Technologie, die ich gezeigt habe, für etwa 100, ohne die Time-of-Flight-Kamera. Und man kann es natürlich tragen. Viele Projekte müssen im Labor bleiben, müssen an einem bestimmten Ort bleiben oder in einem bestimmten System. Und hiermit kann man einfach rausgehen. In Sonnenlicht, solange der Akku geladen ist. So, also hier sieht man, wie die Einheit auf den Handschuh angebracht wird. Ich habe es hier schon drauf. Als nächstes kommt der Akku mit dieser praktischen Armbinde oder Armbefestigung. Schließt das Kabel an. Dann bootet das System, dauert etwa 10 Sekunden. Und nach ein paar Sekunden kann ich also losgehen. Jetzt kann ich euch die Daten zeigen in ein paar weiteren Sekunden, wenn das WLAN mitspielt.
Hey. Okay, I can't click here.
Okay, ich kann es leider nicht anklicken. Okay.
So now you see.
Hier seht ihr jetzt das, was ich spüre. Und es ist wieder eingefroren. Nein, ihr seht zumindest einen Screenshot. Ich habe es kurz gesehen. Und ich kann zurückgehen zu den Folien. Da habe ich ein Bild, ein Beispielbild.
Okay, all right. An exemplary picture, so.
So, links seht ihr die Werte der Motoren von 0 bis 255. Blau heißt es sehr nah, lila ist noch näher und ab 3 Metern ist zu weit weg, das wird ignoriert, das ist dann einfach schwarz. Das kann man einstellen, Outdoor-Indoor-Mode, also ist es für draußen oder für drin. Und das ist natürlich auch alles da für die Studie, damit man nachvollziehen kann, was die Studienteilnehmer gesehen haben. Und natürlich sind da Daten, wie warm wird dieser Handschuh. Ja, bleiben wir bei den Folien. Ja, das ist das Tiefenbild und links sieht man, wie gesagt, die Motorenwerte. Okay, jetzt ein kurzer Überblick über die Studie.
Zuerst hatten wir 5 Blinde und 8 Sehende, aber mit Augenbinde Teilnehmer. Und das haben wir deswegen gemacht, um auch zu zeigen, wie schnell man mit diesen Geräten umgehen kann, wie schnell man das lernen kann. Wir hatten eine kontrollierte Testumgebung. Wir hatten ja, diesen Hindernisparcours, der war nummeriert, sodass wir die Hindernisse immer wieder gleich aufstellen konnten. Und unten kann man das sehen, wie das dann ausgesehen hat. Wir haben sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, sowas wie zum Beispiel, wie lange dauert es, um diesen Hindernisparcours zu durchlaufen, wie viele Kollisionen haben stattgefunden, und hinterher haben wir die Teilnehmer dann auch noch befragt. Unsere Teilnehmer mussten am Anfang ein bisschen Papierkram erledigen und dann haben sie angefangen, den Hindernisparcours zu erleben. Wir hatten eine Trainingssession, um zu lernen, wie man mit dem Handschuh umgeht. Die Leute sollten in die Richtung zeigen, an der sie das Hindernis erwarten würden, dann danach greifen, dann daran vorbeilaufen und so weiter. Sie konnten alle Fragen fragen. Ich war da stark mit involviert. Und dann, während dem eigentlichen Test, wir haben sie komplett alleine gelassen, also den Hindernisparcours in ihrer eigenen Schnelligkeit zu durchlaufen. Jeder ist durch diesen Hindernisparcours zweimal durchgelaufen. Und zwar einmal durch den Hindernisparcours selber und dann noch ein zweites Mal durch dasselbe Setup, allerdings gespiegelt.
Done with the two devices by the same person at the same stage of training. So what you can see here is that the cane is faster, always. And
was wir dabei herausgefunden haben, einmal sind die Leute auch mit ihrem mit dem Stock durch den Parcours gelaufen und einmal mit dem Handschuh. Und was wir dabei auch herausgefunden haben, ist, wie vergleichbar der Handschuh ist im Vergleich zu dem klassischen Gerät, dem Stock.
That I actually expected before doing the study. So getting into the findings and outlooks.
Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse angucken, das Hauptergebnis ist, dass die Gruppe der Teilnehmer, die sehen können, die also komplett neu lernen mussten, die Sinneseindrücke zu verarbeiten, die waren schneller in dem Hindernisparcours und hatten tatsächlich weniger Kollisionen. Das haben wir erwartet. Es hört sich vielleicht an, als wäre das ein komisches Ergebnis. Ist es überhaupt gar nicht. Das ist Wissenschaft. Viel wichtiger ist, dass alle Teilnehmer den Hindernisparcours bewältigen konnten. In Summe haben wir fast 800 Tests durchgeführt. Nicht ein einziger davon ist durchgefallen. Jeder Teilnehmer war dazu in der Lage, tatsächlich zu lernen, den Handschuh zu benutzen. Zweitens, wir haben bereits nach wenigen Minuten eine sehr, sehr gute Performance beobachten können. Nur wenige Minuten, nachdem die Leute überhaupt angefangen hatten, den Handschuh zu benutzen. In vielen, vielen Studien, das würde ich gerne dazu sagen, die Leute haben mehrere Stunden, um die zu testenden Geräte zu erlernen. In manchen Studien sogar bis zu 180 Stunden, bevor sie überhaupt lostesten. Was ihr gerade gesehen habt, war Ben nach wenigen Minuten. Also bei uns geht das sehr schnell. Drittens, es gibt viele Beispiele darüber, wie man sehr, sehr effizient seinen Weg durch den Hindernisparcours finden kann. Das bedeutet, selbst wenn man langsam ist, die Leute haben oft den optimalsten Weg durch den Hindernisparcours genommen. Viele Teilnehmer haben uns hinterher erzählt, dass sie einfach wussten, wo das Objekt ist, dass sie gar nicht darüber nachdenken mussten, wie sie diese Eindrücke verarbeiten. Und wir hatten auch eine sehr positive Experience mit unseren Testern. Sie haben uns gesagt, dass es einfach Spaß macht, den Handschuh zu benutzen. 2022 haben wir dann habe ich dann ein Open Access Paper, also eine Publikation veröffentlicht, wo ich das alles aufgeschrieben habe, die Ergebnisse, all die Zahlen, alle Darstellungen und so weiter. Es wurde mittlerweile ein paar Mal zitiert, was mich sehr freut, weil das bedeutet, dass Leute damit tatsächlich arbeiten. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich sehr stark daran interessiert wäre zu sehen, wie viel besser oder anders dieser Handschuh noch performen würde oder die Leute, die den Handschuh tragen, nach längerer Zeit, also zum Beispiel nach 10 Stunden Training. Dafür braucht es allerdings mehr Geld und mehr Forschung. Und das ist natürlich immer herausfordernd für so ein spezielles Thema. Jetzt erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ihr erreicht mich immer über die Website. Ihr könnt mich einfach kontaktieren. Und ich bin auch noch eine Weile hier.
Also, du hast erwähnt, dass es integriert wird als Wahrnehmung und dass es wahrscheinlich im visuellen Kortex passiert. Und wenn es jetzt um sehende Personen geht, die auch, also wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Also wie sie das Gefühl beschrieben haben, die Idee hinter der Tiefenwahrnehmung gibt uns Hinweise, weil sie es nicht so gut sehr interpretieren mussten, aber sie wussten einfach, wo das Objekt ist. Und ich habe jetzt nicht genau gefragt, was sie gefühlt haben, sondern weil das eine Suggestivfrage war, weil sie fragen, sie erklären es ein bisschen anders, wahrscheinlich weil das auch nicht so komplex ist. Es gibt sehr viele Studien über Sinnessubstitution und die haben dann tatsächlich MRT-Bilder verglichen und wirklich Aufnahmen gemacht und konnten zeigen, dass es der Cortex ist. Also du sagst, dass eine sehende Person das anders wahrnimmt als eine nicht sehende Person. Ja. Blinde und eingeschränkte Personen haben es wahrscheinlich leichter. Danke für diesen schönen Talk und Vortrag. Meine Frage ist, kann man die Platine auf, oder warum das die auf dem Rücken, Handrücken platziert ist? Warum ist die Platine da platziert? Ich verstehe den Vorteil, aber ist sie da nicht auch sehr exponiert und ist nicht gefährlich? Ja, ich meine, das ist jetzt kein Produkt, das man auf der Straße einfach verwenden kann. Es ist ein Labor-Prototyp und aus vielen Gründen ist das jetzt kein Ersatz für den Blindenstock. Es ist nicht so vielseitig und nicht so zuverlässig. Es ist nur ein Prototyp. Und man müsste jetzt natürlich ein schützendes Gehäuse dafür entwickeln. Ich habe diesen Ort genommen, weil die Sensoren und die Motoren in meiner Erfahrung zumindest sehr nah beieinander sein müssen, damit der Feedback-Loop wirklich funktioniert. Und wenn man diese Hand einfach so auf den Bauch platziert, dann ist das für viele Menschen relativ natürlich. Und normalerweise würde man den Arm ausstrecken, wenn man blind durch einen Gang Ort läuft und ist anstrengender. So, ich habe jetzt drei Fragen. Die erste: Kennst du Professor Thomas Matzinger? Da gibt es scheinbar Überlappungen. Ich habe den Namen nicht ganz verstanden.
Thomas Matzinger.
Thomas Matzinger. Ich bin schlecht mit Namen. Wahrscheinlich ja. Ich habe an sich alle Studien zur Sinnessubstitution gelesen. Also wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja.
The next one. Okay, let's go with three.
Hello. Hi.
Okay, also was du gesagt hast über die Forschung und den Bedarf an Geld. Also ich vermute mal, du entwickelst das gerade nicht als kommerzielles Produkt. Aber hast du versucht, Funding zu bekommen, das zu kommerzialisieren, ein Produkt daraus zu machen? Und was war das Ergebnis? Ja, nicht wirklich, weil ich nicht denke, dass es ein kommerzielles Produkt ist, weil es viel mehr Funktionen bräuchte als kommerzielles Produkt. Für mich ist es ein Forschungsprojekt und es geht darum, wie man 3D-Daten abbilden kann. Also es ist sehr limitiert, was man bekommt. Objekte, die am Boden liegen, kann man nicht wahrnehmen, also sind hoch, haben eine gewisse Höhe. Also es ist jetzt wirklich mehr Forschung, wie man 3D-Bilder oder Wahrnehmungen mit Vibration darstellen kann. Danke für den Vortrag. Und die Frage ist, hast du mit anderen Sensoren experimentiert, zum Beispiel Radar, und warum Time of Flight? Ja, am Anfang gab es nicht so viele Time of Flight Sensoren. Oder ich habe sie zumindest nicht gefunden. Und ich wollte, dass es so flexibel ist wie möglich. Also ich wollte eine Plattform bauen, mit der man auch andere Sachen machen kann. Jetzt haben wir einen Raspberry Pi. Und der ist relativ ausgelastet, also könnte man nicht noch andere Sachen, Objekterkennung oder so draufpacken. Aber kleinere Aufgaben könnten wir noch drauf laufen lassen. Ja, noch zwei kleine Fragen. Also wenn ein Loch im Boden ist, dann wäre das wahrscheinlich sehr schwer festzustellen und die Person würde wahrscheinlich reinfallen, oder? Und die zweite Frage, warum hast du nicht deine eigene Platine designt? Und mit deiner eigenen Kamera? Weil das sehr viel Energie sparen würde. Also die erste Frage, ja, ich musste die Themen einschränken, die Forschungsfragen einschränken. Also wie können wir, habe ich es auf 3D-Bilder und wie kann man es interpretieren und mit sehr limitierten Motoren darstellen? Also ich denke, es wäre möglich, den Boden zu scannen und man kann das natürlich auch mit dem Blindenstock kombinieren, in der linken Hand der Handschuhe, in der rechten Hand der Stock oder andersrum. Die zweite Frage ist ein bisschen die Antwort auf die erste. Natürlich, wenn ich es gekonnt hätte, so eine Platine zu erstellen, dann hätte ich es gemacht, aber es ist ein Prototyp. Und bei dem hier kann ich jetzt einfach die Kamera austauschen und die Kamera ist auch kaputt gegangen. Oder sie ist kaputt gegangen in der Studie und das ist jetzt sehr modular und ich kann Dinge einfach austauschen. Und ich wollte mich nicht in den Möglichkeiten einschränken für die Entwicklung. Vielleicht noch eine letzte Frage. Schönes Projekt. Ich habe gesehen, dass da 9 verschiedene Vibrationsmotoren sind. Wie wird die Time-of-Flight-Information auf die Vibration gemappt oder zugeordnet? Ja, das ist tatsächlich relativ einfach. Ich mache ein Histogramm und suche das nächste Objekt, das den Threshold erreicht. Also es ist tatsächlich relativ einfach.
Okay, any other question just after the talk? Thank you.
Okay.